World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago. The bright September day was dark and
Am 2. Mai des Jahres 2011 wurde Osama bin Laden von einer Spezialeinheit der US-Streitkräfte in seinem Versteck in Pakistan erschossen. Die Nachricht von der Tötung bin Ladens verbreitete sich schnell und noch bevor Präsident Obama offiziell dazu Stellung bezog, versammelten sich überall im Land Menschen zu spontanen Freudenfeiern. Ich war zu dieser Zeit an der Cornell University im Bundesstaat New York als Gastforscher tätig und konnte dort mitverfolgen, wie sich Studenten zu einer spontanen Freudenkundgebung zusammenfanden. Einerseits konnte ich die Genugtuung über den Tod Bin Ladens zwar nachvollziehen, aber andererseits ließ mich dieses Ereignis mit einer Reihe von Fragen über die Praktik des gezielten Tötens durch Staaten zurück. Vor allem, weil diese Praktik zur damaligen Zeit im Begriff war, zu einem festen Bestandteil im Kampf der USA gegen den Terrorismus zu werden. Die wesentlichste Frage war und ist für mich, ob und inwiefern sich diese staatlichen Praktiken des gezielten Tötens auf die Ideen, Normen und Regeln der gegenwärtigen internationalen Ordnung auswirken. Dieser Frage ist auch ein Themenschwerpunkt in der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift Contemporary Security Policy gewidmet, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jorok Treu als Gastherausgeber gestaltet habe. Über diesen Themenschwerpunkt möchte ich in dieser neuen Folge des World Politicast berichten. Wenn man sich mit den Auswirkungen des gezielten Tötens auf die internationale Ordnung beschäftigt, muss man zunächst erklären, was man überhaupt unter gezielten Töten versteht. In unserem Beitrag zu diesem Schwerpunktheft kritisieren Jorok Treu und ich, dass die intensive wissenschaftliche Debatte über gezieltes Töten noch keine zufriedenstellende Definition dieses Phänomens hervorgebracht hat. Vor allem werden in vielen Definitionen die Beschreibungen des Phänomens mit moralischen und rechtlichen Bewertungen vermischt. Dies hat auch damit zu tun, dass die Debatte über gezieltes Töten sehr eng mit der Debatte über den politischen Mord verbunden ist, die schon eine viel längere Geschichte hat. In unserer Arbeit führen wir zunächst eine Definition von gezielten Töten ein und identifizieren danach verschiedene Typen des gezielten Tötens auf Basis ihrer rechtlichen und moralischen Legitimität. Unter gezielten Töten verstehen wir die Anwendung absichtlich letaler Gewalt gegen eine Person oder kleine Gruppe von Personen, die der gewaltausübende Akteur als prominent oder schuldig einschätzt und die nicht im Gewahrsam dieses Akteurs sind. Diese Definition beinhaltet vier Elemente, die man sich genauer ansehen muss. Erstens beinhaltet gezieltes Töten offensichtlich die Anwendung letaler Gewalt. Diese kann durch verschiedene Instrumente erfolgen, wie etwa Vergiften, Erschießen, Erstechen oder etwa auch durch Raketen, die durch Drohnen abgefeuert werden. Zweitens ist die Anwendung der Gewalt absichtlich letal. Das heißt, der gewaltausübende Akteur handelt mit einer Tötungsabsicht. Dies unterscheidet gezieltes Töten etwa zum Töten in Notwehrsituationen oder durch versehentliche Tötungen. Drittens ist das Ziel der Gewaltanwendung eine Person oder eine kleine Gruppe von Personen, die als prominent oder schuldig erachtet werden. Das heißt, gezieltes Töten ist eine Form der Gewaltanwendung, die im öffentlichen Raum stattfindet. Sie richtet sich gegen Personen in höheren Bereichen öffentlicher Hierarchien oder gegen Personen, die gegen rechtliche oder moralische Prinzipien einer Gemeinschaft verstoßen. Diese Unterscheidung ist zentral. So würde beispielsweise ein Eifersuchtsmord eines Politikers oder der Tod eines Politikers in einem Raubüberfall nicht als gezieltes Töten gelten, weil die Gewalt nicht gegen den Politiker als Inhaber einer Position in einer öffentlichen Hierarchie, sondern gegen den Politiker als Privatperson gerichtet ist. Das vierte Element der Definition ist schließlich, dass gezieltes Töten eine Form der Gewalt ist, die sich Personen richtet, die nicht im Gewahrsam des gewaltausübenden Akteurs sind. Damit lässt sich gezieltes Töten etwa von Exekutionen abgrenzen. Gezieltes Töten ist aber keineswegs ein neues Phänomen, sondern ist vielmehr so alt wie die Menschheit selbst. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch die Bewertungen der Legalität, Moralität und Effektivität dieser Gewaltform geändert und damit auch die Häufigkeit ihrer Anwendung. So hatten einige griechische Stadtstaaten der Antike etwa Gesetze, die den Mord an tyrannischen Herrschern erlaubten, um das Überleben der Demokratie zu sichern. Im Europa des 15. und 16. Jahrhunderts war das gezielte Töten von politischen Führern gängig und als moralisch legitim anerkannt, und es ließen sich sogar erste Anzeichen einer rechtlichen Kodifizierung feststellen, die gezieltes Töten erlaubt hätte. Erst in den nachfolgenden Jahrhunderten und angesichts der Entwicklung des Nationalstaates wurde gezieltes Töten schrittweise stigmatisiert. Das Töten staatlicher Repräsentanten galt danach als heimtückisch und potenziell destabilisierend für das sich neu entwickelnde Staatensystem. Zwar verwendeten Staaten nach wie vor gezielte Tötungen, um ihre Interessen durchzusetzen. Als Beispiel ließe sich hierbei etwa auf die Versuche der Vereinigten Staaten verweisen, Fidel Castro zu töten. Aber diese gezielten Tötungen erfolgten zumeist im Verborgenen und wurden von staatlichen Repräsentanten geleugnet. Gezieltes Töten unterlag also einem stetigen Wandel. In unserem Projekt gehen wir von dem Befund aus, dass diese Gewaltform heutzutage einen neuerlichen Wandel erfährt. Dieser Wandel hat drei Dimensionen. Die erste Dimension ist, dass die Anzahl der gezielten Tötungen von terroristischen Akteuren seit den Anschlägen des 11. September und im Zuge des Kampfes gegen den Terrorismus sehr stark zugenommen hat. Aber nicht nur die Anzahl der gezielten Tötungen hat zugenommen, auch die Anzahl der Staaten, die gezieltes Töten verwenden oder dieses Vorhaben zu tun, hat sich im Laufe der Zeit erhöht. Die zweite Dimension ist, dass die Entwicklung und Verbreitung von Drohnentechnologie eine technologische Revolution im gezielten Töten darstellt. Diese Drohnentechnologie erlaubt es, Staaten, staatlichen Akteuren, verdächtige Personen über längere Zeiträume zu beobachten und mit verhältnismäßig wenig Risiko anzugreifen. Die dritte Dimension dieses Wandels im gezielten Töten ist schließlich, dass Staaten begonnen haben, gezieltes Töten öffentlich rechtfertigen. Zwar zögerlich, aber immerhin lässt sich feststellen, dass Staaten ihr Verhalten erklären und versuchen auch öffentlich zu legitimieren. Wir sehen also eine langsame Abkehr von einer Politik der Geheimhaltung und des Leugnens hin zu einer stärker öffentlichen Debatte über Praktiken des gezielten Tötens. Die Gründe für diesen Wandel sind vielfältig. Zum einen sehen sich Staaten mit neuen Bedrohungen in Form von terroristischen Akteuren konfrontiert. Diese terroristischen Akteure operieren zudem oftmals in entlegenen und schwer kontrollierbaren Gebieten. Ein zweiter Grund lässt sich in militärstrategischen Theorien verorten. Und zwar werden gegnerische Akteure in diesen Theorien mittlerweile als Netzwerke verstanden, und Staaten gehen davon aus, dass das Zerstören von zentralen Knotenpunkten in diesen Netzwerken zum Kollaps oder zumindest zur nachhaltigen Schwächung eines solchen Netzwerks führt. Ein dritter Grund ist schließlich im Bereich des internationalen Rechts zu finden. Und zwar lässt sich hier ein Paradigmenwechsel beobachten. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf dem Staat, sondern auch auf dem Individuum als Subjekt, das es zu schützen gilt, aber gleichzeitig auch als Subjekt, das zur Rechenschaft gezogen werden muss. Die Forschung zu gezielten Töten hat sich bisher vor allem auf drei Aspekte konzentriert. Erstens auf die Frage der Effektivität, also ob Terrororganisationen durch gezieltes Töten tatsächlich geschwächt oder zerschlagen werden können und ob gezieltes Töten auch die Aktivitäten dieser Organisationen beeinflusst. Ein zweiter Aspekt ist die rechtliche und moralische Legitimität des gezielten Tötens, also die Frage, ob diese Form der Gewaltanwendung mit rechtlichen und moralischen Prinzipien vereinbar ist. Ein dritter Aspekt sind schließlich die weiteren Auswirkungen des gezielten Tötens. Arbeiten in diesem Bereich haben sich bis dato hauptsächlich auf lokale und regionale Konsequenzen konzentriert, wie etwa den wachsenden Anti-Amerikanismus in der Bevölkerung als Konsequenz der Drohnenkriegsführung oder die weitere Eskalation regionaler Konflikte. Nur sehr wenige Forschungsarbeiten haben sich bisher mit der Frage beschäftigt, wie sich Praktiken des gezielten Tötens auf die internationale Ordnung auswirken. In unserem Schwerpunktheft konzentrieren wir uns auf verschiedene Bereiche der internationalen Ordnung und kommen zu dem Befund, dass gezieltes Töten langsam aber stetig auf die Ideen, Normen und Regeln in verschiedenen Bereichen der internationalen Ordnung wirkt. Nach dem einleitenden Artikel von Jorok Treu und mir, der das theoretische Fundament des Schwerpunkthefts bildet, konzentriert sich Thomas Gregory von der University of Auckland in einem ersten Artikel auf die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Diese Unterscheidung zwischen kriegführenden Akteuren und nicht kriegführenden Akteuren, also zwischen jenen, die an kriegerischen Auseinandersetzungen teilnehmen und jenen, die nicht daran teilnehmen, also Zivilisten beispielsweise, ist das Kernprinzip des humanitären Völkerrechts, also jenen Rechts, das die Gewaltanwendung während eines Kriegs lenkt. Gregory argumentiert hierbei, dass gezieltes Töten diese Unterscheidung nicht stärkt, wie Befürworter des gezielten Tötens betonen, sondern vielmehr verwässert und damit den Schutz von Unschuldigen erschwert. Betsy Jose von der University of Colorado Denver konzentriert sich in ihrem Artikel auf die Entstehung einer Norm, die gezieltes Töten zu einer angemessenen Form der Gewaltanwendung macht. Sie zeichnet nach, wie die Vereinigten Staaten versucht haben, eine solche Norm zu etablieren und wie nichtstaatliche Akteure, allen voran Human Rights Watch, ihrerseits versucht haben, die Entstehung dieser Norm zu verhindern. Nachdem das komplette Unterdrücken der Norm nicht mehr möglich ist, konzentriert sich Human Rights Watch darauf, die Entstehung einer allzu freizügigen Norm im Bereich des gezielten Tötens zu verhindern. Matthias Großklaus von der Freien Universität Berlin erweitert den Blick des Themenschwerpunkts von einzelnen Normen auf das Normengeflecht der internationalen Ordnung. Er argumentiert, dass der normative Wandel im Bereich des gezielten Tötens nicht durch das singuläre Ereignis der Anschläge des 11. September ausgelöst wurde, sondern vielmehr die Konsequenz eines längerfristigen Wandels von übergeordneten Normen ist, die auf die Normen im Bereich des gezielten Tötens einwirken. Sophie Charlotte Fischer und Michael Haas von der ETH Zürich wagen in ihrem Artikel schließlich einen Blick auf die Zukunft des gezielten Tötens. Sie argumentieren, dass technologische Weiterentwicklungen und vor allem auch Entwicklungen in den Militärdoktrinen eine Ausweitung der Verwendungsszenarien gezielten Tötens erwarten lassen. Das heißt, gezieltes Töten, so ihre Erwartung, wird in Zukunft auch Anwendung in Bereichen jenseits der Terrorismusbekämpfung finden. Die beiden Autoren erwarten zudem, dass eine solche Ausweitung nachhaltig negative Auswirkungen auf die internationale Ordnung hätte. Den Abschluss des Schwerpunktheftes bildet schließlich ein Artikel von Ian Hurd von der Northwestern University, der die einzelnen Beiträge des Schwerpunktheftes kritisch reflektiert und den Weg für weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich skizziert. Das Schwerpunktheft wird im Juli digital und gedruckt in der Zeitschrift Contemporary Security Policy erscheinen. Der Einleitungsartikel von Jorok Treu und von mir wird im Open Access Format frei verfügbar sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei World Politicast.